Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Er flieht, er rennt, er stürzt vorwärts, immer wieder den Blick zurück. Kommt er? Holt er mich ein? Er läuft um sein Leben, nur ein paar Sachen hat er schnell zusammengeschmissen, zusammengepackt. Er lässt alles hinter sich, Familie, Freunde, alle Sicherheit, das Auskommen, die Zukunft. Und er hat auch keine Wahl, er muss. Er hat seinen Bruder betrogen, seinen Zwillingsbruder, den eigenen Bruder hinters Licht geführt. Seinen alten, sterbenskranken Vater hat er getäuscht, ihn hinters Licht geführt, ihn enttäuscht, eigentlich ohne Not, aus purem Eigennutz, aus reinem Egoismus. Er hat die Familienbande zerschnitten. Er wollte einfach der Schlauere sein. Nur das. Und jetzt bricht er auf nach nirgendwo. Einfach weg. Erstmal nur weg in Sicherheit, damit der Bruder ihn nicht findet und der Bruder ihn nicht fasst. Den ganzen Tag läuft er, bis er schließlich abends nicht mehr kann und halb tot zusammenbricht. Und dann fällt er, sich schnell noch einen Stein unter den Kopf ziehend, in einen tiefen und unruhigen Schlaf. Jakob heißt der Mann, sein Bruder heißt Esau, sein Vater heißt Isaak. Eine alte Geschichte, die uns aufgegeben ist für heute Morgen. Ein Betrüger ist er, dieser Jakob, der seinen Vater Isaak enttäuscht und den Bruder betrogen hat. Dieser Bruder Esau, er liebt seinen Vater zu sehr, als dass er seinem Bruder etwas antun würde, solange der Vater noch lebt. Aber jetzt liegt er im Sterben und Jakob bibbert um sein Leben. Die Angst greift nach Jakob, so wie ein immer dichter werdender Nebel, und Furcht macht sich breit in ihm. Und so rennt er. Es ist schon Nacht, fast Nacht, als er das erste Mal rastet, ein felsiger Ort, auf einem Hügel inmitten der steinigen Landschaft. Er legt sich, wie gesagt, einen Stein unter den Kopf und schläft völlig entkräftet ein und macht an dieser Stelle, in dieser Nacht, die Erfahrung seines Lebens. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28, ab Vers 12, wer mitlesen will. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf. Und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, und dein Geschlecht, deine Familie soll werden wie der Staub auf der Erde, so zahlreich. Und du sollst ausgebreitet werden nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir versprochen habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Wirklich, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist dieser Ort! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er sich unter seinen Kopf gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, das heißt Haus Gottes. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Wir beten. Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Segne dein Wort an uns heute Morgen, bitte. Amen. Ihr Lieben, Jakob macht die Erfahrung seines Lebens erstens als ein Sünder auf der Flucht. Ich will dich mal fragen, hast du Sehnsucht nach einer Gotteserfahrung? Nach der tiefen inneren Gewissheit, er ist da, er ist real, er ist mir zugewandt. Möchtest du ihn erfahren, ihn spüren, wirklich, es wirklich spüren, getragen zu sein in jedem Augenblick deines Lebens, bei jedem Atemzug geborgen zu sein in der Hand eines Starken? Dann erzählt dir diese alte Geschichte von Jakobs Traum in Bethel, wie das bei Jakob war. Sie erzählt uns nicht, wie es bei uns ist, ob wir Gott in einem Traum begegnen können. Aber sie erzählt etwas anderes über uns und über Gott. Sie erzählt, wie Gott nicht ist und wie ein Mensch nicht sein muss, damit Gott ihm so begegnet, dass der Glaube zur Gewissheit wird. Er muss kein Heiliger sein. Und das ist mir das Wichtigste an diesem Text. Du musst kein Heiliger sein, damit Gott dir begegnen kann und du zur Gewissheit des Glaubens kommst. Jakob war ein Mistkerl. Der war schön und der war klug und der wusste das. Immer hat er seinem Bruder Esau den Schneid abgekauft. Immer war er beliebter bei den Mädels im Dorf und bei den Nachbarn. Der galt als gesittet und wohlerzogen, als traditionsbewusst und intelligent. Sein Bruder hatte es schwer, obwohl er eigentlich der Kräftigere war. Aber er war behaart am ganzen Körper, erzählt die Bibel. Er war ein Außenseiter dadurch in seinem Umfeld, äußerlich, aber auch sonst. Er war viel allein. Dann wurde er ein Jäger, hauptberuflich, und war wieder viel allein. Er hatte nur ein einziges kleines Plus seinem Bruder gegenüber. Er war der Ältere, ein paar Minuten vor ihm auf die Welt gekommen. So war er der Erstgeborene, der den Segen des Vaters erben konnte, der ein Erstgeburtsrecht hatte. Und Jakob, dieser Hund, er betrügt ihn gerade darum, um das bisschen, was ihn unterscheidet, um sein Erstgeburtsrecht und um den Segen des Vaters. Gemein, richtig gemein und vollkommen unnötig. Jakob war ein Schweinehund, ein Sünder. Jakob war kein Heiliger. Das Großartige aber, was der Text uns erzählt, ist, dass man kein Heiliger sein muss, damit sich Gott einem offenbart. Das, was 1000 Jahre später Jesus zu seiner Botschaft macht, dass Gott jeden sucht und jeden will, das blitzt sozusagen hier schon einmal auf. Du musst kein Heiliger sein, um Gott zu begegnen. So wie du bist, bist du ihm recht. Wenn du zu ihm kommst, du musst nichts vorweisen, nichts mitbringen, nur dich selbst. Dich musst du mitbringen. Jakob ist am Ende seiner Möglichkeiten und da erscheint und begegnet ihm Gott und wandelt sein Leben. Und vielleicht ist das so, dass Menschen, die meinen, eigentlich noch alle Trümpfe auf der Hand zu haben, dass diese Menschen zu kurzsichtig, zu dickhäutig, zu schwerhörig sind, um Gott zu sehen, zu fühlen, zu hören. Inmitten der Erfahrung, am Ende der eigenen Möglichkeiten zu sein, offenbart sich Gott. Gottes Begegnung kann man nicht machen, er zeigt sich. Er begegnet dem Sünder, der den Vater betrogen und den Bruder verraten hat, der sich nichts einbilden kann auf sich selbst, der nicht mehr von sich denkt, Gott müsse ja mit ihm zufrieden sein. Ein zweiter Gedanke, unbeweisbar und doch real. Weißt du, der Ort, wie der Ort aussah, als Jakob morgens die Augen aufgemacht hatte, als er geschlafen hatte und Gott begegnet ist, hat er morgens die Augen aufgemacht und sich umgeguckt. Und dann war er in der Steinwüste. Es war alles noch so geblieben, wie es am Tag vorher war. Nichts. Gar nichts hatte sich verändert an den Umständen. Er war immer noch in der Steinwüste. Er war immer noch auf der Flucht. Ihm taten immer noch alle Knochen weh und er war immer noch müde von dem langen Weg. Aber was sich verändert hat, war er. Er hatte sich verändert. Gottes Begegnungen ändern nicht das Umfeld. Gott räumt nicht deine Schwierigkeiten aus dem Weg. Aber Gott und Gottes Erfahrungen ändern dich, lehren dich, die Welt anders zu sehen, mit anderen Augen. Jakob träumt und er weiß, auch wenn ich es nicht sehen kann, ist es doch Wirklichkeit. Und auch wenn ich Gott nicht beweisen kann, ist er doch real. Und so nennt er diese steinige Wüstenstelle und den Stein, den er sich unter seinen Kopf gelegt hat, damit ihm die Ameisen nicht in die Ohren krabbeln. Was anderes hatte dieser Stein ja nicht zu suchen. Bethel, Gottes Haus. Das ist so, als würde ich so eine Outdoor-Nacht unten im Tagebauloch machen, ja, würde da nachts Gott begegnen, würde da ein großes Schild aufstellen, würde sagen zu allen Elbinger Rödern, das ist das Paradies, weiß ich genau. Das ist ein bisschen widersinnig. Verstehst du, Jakob hat nicht einen verzauberten, einen religiösen, einen göttlichen Ort gefunden, sondern er hatte Gott gefunden. Nicht der Ort macht die Begegnung, sondern die Begegnung macht den Ort. Gibt es das in deinem Leben? Ein Bethel, dein Haus Gottes, den Ort, an dem du Gott begegnet bist. Ein Ort, den du nicht vergessen kannst. Nehmen wir diese Kirche, 150 Jahre alt, eigentlich nur ein Haufen Stein, Glas, Holz, ein bisschen Kunststoff ist in den letzten Jahrzehnten dazugekommen, gab es früher noch nicht. Für manchen ein Bethel. Für manchen ein Gotteshaus. Aber auch ein Ort im Wald oder ein Wohnzimmer oder ein Jugendraum oder eine Parkbank kann zum Bethel, zum Gotteshaus, zur Begegnungsstätte mit Gott werden. Jakob hat ihn nicht gesucht. Er hat es nicht darauf angelegt, aber er hat es gewagt, die Erfahrung dieser Nacht nicht einfach zu den Akten zu legen. Er hat sich ansprechen lassen. Er war offen und bereit, sich nicht im nächsten Moment gleich wieder dem anderen zuzuwenden, sich abzulenken, sondern Gott zu vertrauen, dass er selbst es war, der ihm seine Gegenwart, seine Freundschaft zeigt. Ich werde mit dir gehen. Weißt du das? Dass Gott dein Freund sein will? Das Leben mit dir teilen, mitgehen will? Jakob kannte Gott ja nur aus den Erzählungen seines Vaters. Ja. Im Zelt wurden abends schön Geschichten erzählt von Isaak und von Abraham und vielleicht noch ein paar noch ältere. Aber jetzt merkt er, er geht ja mit mir. Er ist nicht gebunden an einen Ort. Er ist nicht bei meinem Vater im Zelt näher als jetzt hier in der Steinwüste. Gott ist nicht in Rom näher als in Eisenhüttenstadt. Und Gott ist nicht in Aleppo ferner als in Elbingerode. Die Frage ist nur, ob er auf Menschen trifft, die es wagen, ihm zu vertrauen, so wie es Jakob getan hat. Das hat Jakob gewagt und hat deshalb diesen Stein aufgerichtet zur Erinnerung, so wie man sich ein Urlaubsmitbringsel an die Wand hängt und sich mitbringt. Geht dir auch so, oder? Ein Blick da drauf und es ist wieder so ein ganz bisschen Urlaub. Ich habe hier einen unserer Kühlschrankmagnete, steht drauf, Lutherloh, das Beste in der Heide. Ja, das ist unser Urlaubsort, fahren wir jedes Jahr hin. Mach keine Werbung dafür, damit da nicht ich am Ende keinen Platz in meiner Ferienwohnung mehr kriege. Aber das ist sowas, gehe ich an den Kühlschrank, sehe das Ding und freue mich und sage, so ist schön. Jakob hat es geholfen in den nächsten 20 Jahren, dass er wusste, es gibt da irgendwo in der Steinwüste einen aufgerichteten Stein. Da habe ich Gott erlebt, da bin ich ihm begegnet. Da hat er mein Leben gewandelt und da habe ich mich entschlossen, ihm zu folgen. Und das ist der dritte und letzte Gedanke, Folgen hat Folgen. Ihr Lieben, diese Begegnung lässt Jakob eines Tages zurückkommen. Zurückkommen an diesem Ort, nachdem er selbst jahrelang betrogen wurde von seinem Schwiegervater. Kann ich jetzt nicht erzählen, müsst ihr alle selber lesen, sowieso ganz spannend selber lesen. So kommt er zurück und er kommt zurück als ein anderer. Er ist nicht mehr der selbstsüchtige Betrüger, sondern der nach der Versöhnung mit seinem Bruder sucht. Und das, was er in Bethel zum ersten Mal ersehnt, wird schließlich Wirklichkeit. Jakob und Esau, die Brüder, die 30 Jahre Todfeinde waren, fallen sich in die Arme und erleben das Kostbarste, was Menschen mit Menschen erleben können. Versöhnung, Neuanfang und Frieden. Folgen hat Folgen. Keine Gottesbegegnung bleibt ohne Folgen. Wer Gott begegnet und es ändert sich nichts, das behaupte ich zu sagen, der ist Gott nicht begegnet. Ihn zu finden ist wie den Wasserhahn aufdrehen und ein trockenes Land bewässern. Ihm begegnen ist wie einen Freund fürs Leben finden, wie Licht in dunkle Ecken oder frische Luft in miefige Kammern wehen lassen. Und was die Geschichte von Jakob und Esau von ihrer Versöhnung zuletzt erzählt, ist, dass diese Folgen nie nur geistig sind, sondern konkret. Gott will nämlich nicht unser Hirngespinst, unser Herzenswärmer, unser Talisman sein. Gott ist konkret, wie die Liebe konkret ist. Glaube ist konkret, wie die Liebe konkret ist und die Versöhnung konkret ist. Glaube ist Beziehung zu Gott, ist Gespräch mit ihm, ist gemeinsames Leben, ist konkretes Beten und ist die Tat. Die Tat ist das, was die Gottesbegegnung am Ende doch sichtbar, anfassbar, begreifbar, vielleicht ein bisschen beweisbar macht. Wissen Sie, Dietrich Bonhoeffer schreibt 1944 aus dem Gestapo-Gefängnis einen seiner letzten Briefe an seinen Freund Eberhard Bethge, und der schreibt darin über das Christsein der Zukunft. Unser Christsein wird nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und lasst uns das miteinander tun, ein Leben leben aus der Beziehung zu unserem Herrn. Und ich glaube, das wird nicht ohne Folgen bleiben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.